Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
Und ich bin Sebastian und heute geht's um das Thema Wohnmobilverschiffung.
Endlich geht's um das Thema. Das wurde sich ja schon, ich glaube, seit dem letzten Jahr mehrfach gewünscht, unter anderem von Jens, der uns dazu auch ein paar Mal geschrieben hatte. Und lieber Jens, wir sind auch deiner Empfehlung gefolgt und haben heute die Denise Heinemann bei uns. Denise ist seit 10 Jahren mittlerweile Inhaberin von Seabridge, also von einem Spezialanbieter unter anderem für Wohnmobilverschiffung. Und im Vorgespräch hat sie mir erzählt, dass sie schon zum ersten Mal eine Verschiffung mit 4 Jahren erlebt hat. Sie ist also quasi in ihr Familienunternehmen reingewachsen und ist damit natürlich auch ausgewiesene Expertin in dem Bereich. Wir machen die Folge heute als nicht als bezahlte Werbung, falls da der Verdacht aufkommen sollte, weil wir natürlich auch viel übers Unternehmen sprechen werden. Wir fanden einfach das Thema auch spannend und wie gesagt, es war auch Wunsch aus der Community. Und wir freuen uns, dass du heute hier bist, Denise. Stell du dich doch gerne auch noch mal ein bisschen näher vor.
Ja, vielen Dank. Erstmal, dass ich eingeladen wurde. Mein Name ist Denise Heinemann. Ich bin halt die Firmeninhaberin von Seabridge. Ich bin, wie gesagt, schon vorgestellt worden, mein ganzes Leben lang eigentlich schon mit dem Leben vertraut, weil mein Vater, als wir noch Kleinkinder waren, einmal nach Nordamerika und einmal nach Australien verschifft hat, unser eigenes Wohnmobil damals. Und daraus halt auch unsere Firma entstanden ist, die es mittlerweile seit 25 Jahren gibt. Auch einfach aus, wie bei euch, mit dem Wunsch für das Thema, auch bei uns der Wunsch war sozusagen von anderen Reisenden, dass mein Vater die unterstützt und dadurch sind wir entstanden, genau.
Ja, das Thema Verschiffung ist ja ein recht umfangreiches und komplexes, was bei euch sich ja nicht nur auf den reinen Transport des Wohnmobils fokussiert, sondern da ist noch ganz viel drumherum auch, was ihr euren Kunden an Hilfestellungen bietet. Da kommen wir nachher noch mal ein bisschen ausführlicher dazu. Aber ich würde gerne mal wirklich mit den absoluten Basics einsteigen, weil ich habe auch von dem Thema, ehrlich gesagt, bislang keine Ahnung. Was gibt's denn überhaupt für Verschiffungsarten? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kriege ich so ein Wohnmobil über den großen Teich?
Ich würde ja fast, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, ja noch einen Schritt vorher ansetzen. Warum sollte man überhaupt sein Wohnmobil verschiffen? Ich meine, man kann mittlerweile weltweit Wohnmobile mieten. Warum sollte ich mir jetzt die Mühe antun, quasi mein Wohnmobil auf dem Schiff fahren, es irgendwo hin transportieren, um es da zu nutzen? Fangen wir doch mal da an, würde ich sagen.
Ja, das ist eine gute Frage. Im Endeffekt sagen wir eigentlich immer, es kommt auf die Dauer an, wie lange man reisen möchte. Weil natürlich gibt es weltweit eigentlich fast überall Wohnmobilvermieter. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum jeder von uns sein eigenes individuelles Wohnmobil hat. Die einen haben einen kleinen Kastenwagen, der wendig ist und überall hinkommt. Die anderen haben das große Luxusmobil. Und jeder hat ja so seine eigenen Ansprüche an das Fahrzeug und seinen eigenen Geschmack. Und das kann ein Mietfahrzeug in Übersee eigentlich niemals dem gerecht werden, was man sich selbst sonst ausgesucht hätte. Das ist nun mal einfach so. Und wenn man das eigene mitnimmt, hat man das eigene Zuhause dabei. Man hat alles dabei, was einem lieb ist. Also man hat nicht nur das Plastikbesteck und abgezählte Teller im Mietfahrzeug und die alten durchgesessenen Klappstühle, sondern hat halt wirklich das, was man sich selbst ausgesucht hat. Man hat die scharfen Küchenmesser dabei, die Bratpfannen, wo auch jedes Essen drin gelingt. Man hat sein Lieblingskopfkissen da und den Campingstuhl, in dem man so bequem sitzt. Das sind ja Kleinigkeiten, aber auf so einer langen Reise, die vielleicht ein halbes Jahr lang dauert, einfach auch Sachen, die einem persönlich auch einfach sehr wichtig sind. Und zum anderen, gerade je nachdem, wie lange man reist, ist es auch einfach preislich günstiger, irgendwann das eigene Fahrzeug mitzunehmen. Wenn ich jetzt einen Urlaub von nur 2 Wochen plane, dann ist es in der Regel deutlich günstiger, vor Ort zu mieten. Aber die meisten unserer Kunden bringen eigentlich mehr Zeit mit und reisen 3 Monate, 6 Monate oder sogar noch länger in Übersee. Und wenn man sich dafür die Mietpreise anguckt, da würde man Vermögen ausgeben. Also ich hatte letztens noch einen Kunden, der in den Sommerferien in den USA mieten wollte und hätte für einen Monat fast 10.000 Euro für die Miete bezahlt. Da kriegt man natürlich die Verschiffungskosten recht schnell wieder rein, wenn man sagt, okay, ich fahre halt ein halbes Jahr lang damit rum. Egal wie lange ich reise, die Verschiffungskosten sind einmal ausgegeben und bleiben ja so gesehen fix. Das heißt, jeden Tag, den man länger bleibt, wird es so gesehen eigentlich günstiger, dann lohnt es sich mehr. Und welche Rückmeldung wir auch oft von unseren Kunden bekommen haben, gerade zum Beispiel in Nordamerika, die Mietfahrzeuge trinken unheimlich viel Sprit. Also so 25, 30 Liter trinken die gerne auf 100 Kilometer. Und unsere europäischen Fahrzeuge mit in der Regel 10 bis 12 Liter auf 100 Kilometer haben natürlich auch einen ganz anderen Verbrauch, wenn man dann mal so eine Rundreise mit 30.000 Kilometern macht. Da kann man sich ganz schnell ausrechnen, was für eine Kostenersparnis man allein an Spritkosten hat, wenn man halt ein sparsames europäisches Fahrzeug dabei hat. Genau.
Okay, spannende Perspektive. Ja. Und wahrscheinlich ja dann auch so spezielle Fahrzeuge, was weiß ich, die besonders viel Solar und besonders autark sind oder irgendwelche Expeditionsfahrzeuge, die man ja auch im Normalfall gar nicht weltweit irgendwo mieten kann.
Genau.
Das sind dann wahrscheinlich auch noch so die andere Variante. Muss ich gerade mein Handy ausmachen, es hat gepiept und jetzt kommen wir aber zu Neles Frage.
Nein, jetzt habe ich noch mal eine Zwischenfrage, okay. Weil wir jetzt ja schon so viel über Kosten gesprochen haben. Eigentlich wollte ich dazu erst ein bisschen später kommen, aber es passt jetzt ganz gut rein. Also wenn natürlich hängt es vom Reiseziel ab und wahrscheinlich auch vielleicht von der Verschiffungsart, das weiß ich jetzt nicht. Und von der Größe des Fahrzeugs nehme ich an. Aber was muss ich denn so an Verschiffungskosten rechnen bei euch und ab welcher Zeitdauer würdest du sagen, lohnt sich's vielleicht und ab welcher Dauer lohnt sich's auf jeden Fall, wenn ich mein eigenes Fahrzeug irgendwo hinbringe?
Also die Verschiffungskosten sind bei dem, was wir anbieten, das nennt sich ja RoRo, wo die Fahrzeuge selbst ins Schiff reinfahren können. Da sind die Kosten abhängig von der Größe, die das Fahrzeug im Schiff sozusagen einnimmt, also an den Kubikmetern. Das heißt, je kleiner ein Wohnmobil, desto günstiger und je größer es dann wird, desto teurer wird es natürlich am Ende auch, weil es einfach mehr Platz im Schiff einnimmt. Aktuell ist es zum Beispiel so, die Hauptstrecke, die meisten ja machen, ist Nordamerika. Da würde ich jetzt für so einen VW-Bus zum Beispiel, also so ein kleineres Modell, würde ich mal schätzen, dass man für eine Hin- und Rückverschiffung zusammen so grob vielleicht 5.000 Euro einplanen muss. Da sind dann halt die Verschiffungskosten mit drin und auch die Hafengebühren. Was dann halt noch dazu käme, wenn man vor Ort ist, dann halt zum Beispiel noch eine lokale Versicherung oder sowas. Da helfen wir dann aber auch, eine zu finden. Das käme noch dazu. In der Regel, wenn man es jetzt nur vom Preis her guckt, könnte man eigentlich sagen, es ist schon ab dem ersten Monat, ab einem Monat, kann es sich schon lohnen, das Fahrzeug mitzunehmen, gerade wenn man halt so einen kleinen VW-Bus hat. Die meisten unserer Kunden bleiben aber, würde ich sagen, so 3 Monate aufwärts, damit sich halt auch drumherum das alles auch lohnt. Man muss ja auch das Fahrzeug zum Hafen hinbringen, zum Beispiel nach Hamburg, und es dann hinterher dort wieder abholen. Das ist ja auch noch, sage ich mal, ein bisschen Zusatzarbeit, als wenn man einfach nur hinfliegt. Und deswegen rechnerisch lohnen, wahrscheinlich ab 4 Wochen, aber ab 3 Monaten auf jeden Fall.
Okay, dann komme ich jetzt zu meinen Verschiffungsarten und eine hattest du jetzt eben auch schon genannt. Welche Möglichkeiten werden ganz allgemein für die Verschiffung von Fahrzeugen angeboten? Mit welcher arbeitet ihr? Und damit auch die Frage, welche ist aus deiner Sicht am besten für Campingfahrzeuge geeignet?
Also es gibt generell eigentlich 3 Arten von Verschiffungsmöglichkeiten weltweit, um halt Fahrzeuge zu transportieren. Das eine wären Container. Das ist aber nicht geeignet für alle Fahrzeuge, einfach weil die meisten Wohnmobile einfach zu groß für einen Container sind. Die haben in der Regel eine Höhe von knapp 2,60 Meter. Das heißt, kleine VW-Busse würden vielleicht noch reinpassen. Alles, was ein bisschen größer ist, passt dann schon nicht mehr. Und da sind auch die Hafengebühren in der Regel sehr, sehr hoch, einfach weil dieser Container muss bepackt und entpackt werden. Das ist in der Regel nicht im Hafen, sondern außerhalb. Dann muss es nochmal mit einem LKW der Container wieder in den Hafen gebracht werden. Das heißt, da ist oft die Verschiffungskosten eher gering, aber dann die Hafengebühren dafür sehr hoch, teilweise höher als dann die Verschiffungskosten, wofür mit vielen nicht rechnen. Dann gibt es halt für größere Fahrzeuge theoretisch noch die Möglichkeit, es per Flatrack zu verschiffen. Das bedeutet, dass es dann mit einem Kran auf das Schiff hochgehoben wird und dann oben an Deck steht. Das ist aber eigentlich eine Variante, die fast keiner nutzt, einfach weil es dann das Fahrzeug auch die ganze Zeit natürlich Wind und Wetter und Salzwasser ausgesetzt wäre. Beide Verschiffungsmöglichkeiten, die ich bis jetzt genannt habe, bieten wir nicht an, weil einfach die dritte Möglichkeit für fahrende Wohnmobile die beste Möglichkeit ist, und das ist das Roll-on, Roll-off. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie riesengroße Fährschiffe oder ein bisschen wie so schwimmende Parkhäuser. Das heißt, das sind große geschlossene Schiffe, die hinten eine Klappe haben, die dann im Hafen aufgeht, und die fahren einfach über eine ganz normale Rampe ins Schiffsinnere rein, die Fahrzeuge, und stehen dann wirklich im Schiff innen drin, auf wohnverstellbaren Decks. Das heißt, da kann kein Wetter, kein Salzwasser oder sonst irgendwas den Fahrzeugen irgendwas anhaben, weil die wirklich indoor stehen. Die werden dann an den Reifen festgezurrt am Schiff, dass sie sich auch nicht während des Übergangs irgendwie bewegen können oder sonst irgendwas und irgendwo gegenstoßen könnten. Und so werden zum Beispiel weltweit auch eigentlich alle neue Fahrzeuge transportiert von allen Herstellern, die es so weltweit gibt. Also das ist genau das, was sozusagen darauf abzielt, rollende Fahrzeuge transportieren zu können. Und das ist auch das, was wir anbieten. Und da ist auch der ganz klare Vorteil, man hat keine Größenbeschränkungen. Also diese Schiffe, diese Luken, wo die reinfahren können, das sind riesengroße Öffnungen. Also man darf irgendwie, ich glaube, 10 Meter breit sein und 6 Meter hoch und irgendwie über 30 Meter lang. Also nichts, was irgendein Wohnmobil auch nur ansatzweise erreichen könnte. Also von daher, egal wie groß ein Wohnmobil ist, es passt immer rein.
Das heißt, ich wollte nämlich jetzt eigentlich gerade fragen, gibt es denn so viele Fahrzeuge, die weltweit verschifft werden? Aber klar, du sagst es gerade, Neufahrzeuge und ja wahrscheinlich auch Baumaschinen und alles, was halt irgendwo in einem Land produziert wird und in einem anderen Land gebraucht wird, ja, muss ja irgendwie hinkommen. Flugzeug funktioniert im Normalfall nicht. Also ihr seid quasi mehr oder weniger so ein bisschen Beifracht, wobei ich ja gar nicht weiß, wie viele Fahrzeuge ihr so verschifft. Und ihr nutzt quasi einfach diese Transportwege, die da schon da sind, und stellt quasi dann Wohnmobile mit da rein. So, also ohne, dass das irgendwie negativ klingen soll.
Nein, genau so ist es ja. Also die großen Schiffe, die transportieren hauptsächlich eigentlich Neufahrzeuge, alle möglichen neuen PKWs, aber natürlich auch Baustellenfahrzeuge, Traktoren oder sowas für die Landwirtschaft. Das kommt alles rein. Teilweise werden ganze Züge oder sowas sogar mit reingefahren in diese Rohschiffe. Okay. Also da ist schon einiges, was da drauf kommt. Und das ist natürlich auch für die Reederei die Hauptladung. Und ganz richtig, wir buchen sozusagen uns mit da rein und brauchen nur halt die hohen Decks, weil die ganzen PKWs, die können auch auf die niedrigen Decks. Und wir mit den Wohnmobilen müssen natürlich auf die hohen Decks drauf, weil die einfach was höher sind als ein normaler PKW. Das ist aber kein Problem, weil die Reederei höhenverstellbare Decks hat. Also die können selber einstellen, wie hoch die Decks sein sollen. Und sobald man frühzeitig bucht, kriegt man da eigentlich auch gut Platz auf den Schiffen. Wir empfehlen halt immer, dass man so circa 3 Monate vorher bucht, damit man halt auf jeden Fall auch noch Platz bekommt. Kurzfristige Buchungen sind auch möglich, aber dann muss halt die Reederei einfach gucken, wie viel Platz noch auf den hohen Decks ist. Und das kann dann halt manchmal einfach begrenzt sein. Genau.
Und gibt es da bestimmte Routen? Also man kann ja wahrscheinlich nicht von jedem Hafen in jedem Hafen fahren. Das wird sich ja wahrscheinlich nicht lohnen, sondern es wird bestimmte Routen geben, die da regelmäßig in bestimmten Zeiträumen gefahren sind. Was sind denn so die Orte weltweit, die ihr ansteuern könnt? Und was sind denn so die Hauptorte, die ihr quasi bedient? Also wo die meisten Kunden auch Nachfrage haben. Du hast ja gerade schon Nordamerika gesagt, aber gibt es auch noch andere?
Ja, also mit Containern kann man eigentlich fast alles auf der Welt machen, weil Containerschiffe eigentlich überall halten. Roro ist ein bisschen begrenzter, sage ich mal, in der Auswahl der Häfen, einfach weil es Häfen sein müssen, wo man wirklich ja auch drauf fahren kann, wo die Rampe runtergelassen werden kann und die auf einer Höhe dann drauf fahren können, die Fahrzeuge. Ist ein bisschen eingeschränkter in der Auswahl der Häfen, aber dafür haben wir dann sozusagen auch immer Häfen ausgewählt, die wir persönlich auch nur kennen. Also bei allen Häfen, die wir anbieten, waren wir persönlich auch schon mal da, dass wir wirklich auch die Leute vor Ort und die Gegebenheiten kennen. Und die Hauptrouten, die wir eigentlich anbieten, sind nach Kanada. Da ist der Hafen Halifax an der Ostküste. Das ist, sage ich mal, weltweit auch wahrscheinlich für Wohnmobilisten der generelle Haupthafen, der je angefahren wird. Dann gibt es Baltimore in der Nähe von Washington D.C. in der USA. Das wird auch noch sehr oft genutzt. Es gibt die Westküste, Häfen in der Nähe von Seattle und Los Angeles. Das wird eher seltener genutzt, einfach weil die Frachtkosten deutlich höher sind, weil die Schiffe müssen ja einmal um den ganzen Kontinent drumherum fahren mit Panama-Kanal und sowas. Deswegen ist es einfach viel teurer. Ist möglich, wenn man natürlich nur einmal durch den Kontinent fahren will, aber wäre halt teurer. In Mexiko ist der Haupthafen Veracruz zum Beispiel. Einer der Hauptumschlageorte für Ro-Ro ist auch noch Panama. Dann nach Südamerika verschiffen die Kunden in der Regel nach Kolumbien, Argentinien oder Uruguay. Und dann in Südafrika zum Beispiel bieten wir noch Verschiffungen an nach Port Elizabeth. Das ist halt in Südafrika auch ein eher kleinerer Hafen, aber ein Ro-Ro-Hafen. Das sind so die, sage ich mal, Hauptziele weltweit. Es gibt auch noch Häfen in Australien, die bieten wir aber derzeit nicht an, einfach weil das mit der Quarantänebehörde seit Corona ein bisschen zu schlimme Ausmaße, sage ich mal, angenommen hat. Und in Asien könnte man auch hin verschiffen, aber die Verschiffungen bieten wir nicht an, einfach weil wir die Häfen in Asien nicht persönlich kennen und da einfach nicht unseren Service anbieten könnten, den unsere Kunden halt von uns gewohnt sind.
Ich habe 3 Millionen Fragen. ich versuche es mal ein bisschen zu strukturieren. Also bei Roll-on, Roll-off hast du vorhin, so heißt es richtig, ne?
Genau.
Bringe ich da mein Fahrzeug selbst aufs Schiff oder bringe und hole es dann wieder vom Schiff ab und fahre es selbstständig runter? Oder bringe ich es zum Hafen und hole es wieder vom Hafen ab und die Be- und Entladung erfolgt durch Dritte?
Genau, also man muss das Fahrzeug im Hafen abgeben und das Be- und Entladen macht immer die Reederei. Das sind einfach Sicherheitsvorschriften von denen, weil wenn man als Privatperson im Hafen rumfahren würde, wäre das ja auch ein Risiko für alle anderen Waren und auch der Inhalt aller anderen Waren, wenn einfach Privatleute rumlaufen würden. Und deswegen haben die die Vorgabe, man darf das Fahrzeug zum Hafen hinbringen und hinterher aus dem Hafen abholen, aber aufs Schiff dürfen wirklich nur die Hafenmitarbeiter zur Sicherheit. Genau.
Und werden die Fahrzeuge da in irgendeiner Form kontrolliert bei der Übergabe, dass da quasi nichts an Bord geht, was nicht exportiert werden darf? Der Sebastian grinst mich schon wieder an. Du denkst schon wieder, dass ich wieder meine kriminelle Energie hier gedanklich auslebe, ne?
Ja, deine Rotweinvorräte schmuggeln.
Ja, zum Beispiel.
Genau, also es ist auch wirklich so, die meisten Reedereien lassen die Fahrzeuge kontrollieren, den Inhalt, weil es ist generell so, eigentlich dürften Fahrzeuge immer nur komplett leer verschifft werden. Alles, was an Baustellenfahrzeuge, PKWs, LKWs und sonst was verschifft wird weltweit, muss eigentlich immer komplett leer sein. Und als wir mit der Firma vor 25 Jahren angefangen haben, haben wir wirklich mit den einzelnen Reedereien teilweise monatelang verhandelt, dass halt unsere Kunden die Camper, Campingausrüstung und Kleidung in den Fahrzeugen drin lassen dürfen, weil wir gesagt haben, kein Mensch würde sein Wohnmobil verschiffen, wenn er jeden Teller und jeden Topf und alles rausräumen müsste und vor Ort neu kaufen müsste. Das macht einfach keinen Sinn. Und nicht alle Reedereien weltweit haben sich darauf eingelassen, aber wir haben halt einfach eine Handvoll Reedereien, die wir davon überzeugen konnten, dass das ein guter Markt ist und die Leute sich natürlich auch benehmen und nur das reintun dürfen, was akzeptiert wird. Also die meisten Reedereien gestatten halt, dass man Campingausrüstung, halt sowas wie Küchenutensilien, Bettzeug, Campingstühle und sowas alles, Ersatzteile, das darf alles drin sein, Kleidung und Bücher und sowas auch. Was eigentlich alle Reedereien flächendeckend verbieten, ist, dass man Drogen mitnimmt, dass man Waffen mitnimmt, lebende Pflanzen dürfen nicht mitgenommen werden, generell auch Lebensmittel, egal ob jetzt haltbar oder nicht haltbar, wollen die generell nicht auf den Schiffen haben. Genau, und es darf kein Gefahrengut drin sein. Das heißt zum Beispiel, unsere Wohnmobile haben ja in der Regel eine Gasflasche oder einen Gastank. Die dürfen dann nur leer mitgenommen werden, weil eine volle Gasflasche wäre Gefahrengut und deswegen müssten die halt leer sein. Und das wird halt oft auch kontrolliert.
Und was ist mit Lithiumbatterien?
Lithiumbatterien dürfen fest eingebaut drin sein. Also wenn man jetzt als Wohnkabine hinten eine Lithiumbatterie, haben ja die meisten, die ist ja in der Regel fest eingebaut, das ist erlaubt. Lithiumbatterien zum Beispiel an E-Bikes dran sind seit 2023, also knapp einem Jahr, leider nicht mehr erlaubt, weil die dann als Gefahrengut gelten, wenn die sozusagen nicht vom Werk fest am Mobil dran gebaut sind.
Das heißt, wenn ich eine Powerstation zum Beispiel noch mit habe, ne, also so eine tragbare Lithiumbatterie mit Solarpanels, die muss ich dann anders hinbringen oder darf sie gar nicht quasi überführen?
Ja, also die meisten, die sowas haben einbauen lassen, die bauen es ja oft dann, sage ich mal, noch recht fest ein. Dann ist es wieder erlaubt. Aber alles, was, sage ich mal, jetzt wirklich nur als tragbar ist, wie so eine E-Bike-Batterie oder sowas, ist von der Reederei eigentlich nicht erlaubt. Und das Problem ist, es ist im Flugzeug aber auch nicht erlaubt, weil auch die Fluggesellschaften das als Gefahrengut ansehen. Deswegen ist es bei den E-Bikes bei vielen Kunden aktuell so ein bisschen schwierig, weil die dann Lösungen finden müssen, ob sie zum Beispiel vor Ort einen Ersatz-E-Bike-Akku kaufen können oder sowas. Aber die Bordbatterie, die darf zum Glück drin sein, weil die fest verbaut ist.
Ist aber ein guter Hinweis, weil die Powerstations erfreuen sich immer mehr sozusagen Fans. Vielleicht nicht unbedingt unter den Menschen, die 3, 6, 12 Monate irgendwie die Panamerika fahren. Die werden wahrscheinlich eher fest eingebaute Sachen haben, aber ist vielleicht ein wichtiger Hinweis an alle, die sowas haben. Das funktioniert nicht. Ihr müsst also eine fest verbaute Batterie haben. Und ja, man kriegt sie, also man müsste dann wahrscheinlich selber mit dem Schiff rüber, was keiner macht, weil es ewig dauert. Und dann könnte man es vielleicht als Fracht mitnehmen. Oder wahrscheinlich besser fest einbauen und nichts Tragbares dabei haben. Guter Hinweis.
Genau.
Und die anderen Sachen haben wahrscheinlich zum einen zollrechtliche Begründung, warum es nicht erlaubt ist, noch mehr mitzunehmen. Und bei Lebensmitteln wahrscheinlich zum einen Ungeziefer und auch ja wiederum andere zollrechtliche und Seuchenschutzmaßnahmen. Man kennt das ja aus Australien zum Beispiel, da darf ich ja auch außer Abgepacktes gar nichts mitbringen. Das sind wahrscheinlich so die Gründe, warum die Reedereien da erstmal sagen, nee, das wollen wir alles nicht.
Ja, auch. Zum einen halt auch vom Zoll her, dass man es nicht einführen darf. Eingepackte Lebensmittel dürfte man ja zum Beispiel im Flugzeug auch mitbringen. Die Reedereien sagen aber, in den Roro-Häfen können die das gar nicht abhandeln. Also wenn jetzt zum Beispiel man Lebensmittel drin hätte oder Alkoholflaschen oder sowas und der Hafen würde das herausfinden und würde das zolltechnisch deklarieren wollen, dann kommen die an mit Formularen, wie viele Tonnen oder wie viele Paletten wollen sie denn einführen. Okay. Weil so ein Hafen natürlich nicht darauf ausgelegt ist, dass Touristen mit Minimalstmengen kommen, sondern wenn, wollen die halt, sage ich mal, immer die Großdeklaration machen und das funktioniert halt für unsere Mengen natürlich gar nicht. Und da es da wirklich sonst zu Problemen kommen kann, ist es einfacher zu sagen, okay, gar keine Lebensmittel und die Reedereien haben halt sozusagen das als Regularien mit aufgegeben, dass die den Rest erlauben. Haben sie halt bestimmte Sachen ausgeschlossen, die sie halt nicht erlauben. Und es gibt Reedereien, die es sehr stark kontrollieren. Es gibt Reedereien, die es schwächer kontrollieren. Aber die meisten Reedereien lassen wirklich eine Kontrolle machen, in der Regel bei der Abgabe, und sagen dann teilweise auch, okay, hier zum Beispiel die Lebensmittel müssen wieder mit rausgenommen werden. Oder wir haben hier halt ein Haarspray gefunden, wo ein Gefahrengutkennzeichen drauf ist, weil es leicht entflammbar ist. Das müssen sie bitte auch noch rausnehmen. Also auch so Kleinigkeiten finden, die manchmal bei anderen wird es übersehen, das ist immer so ein bisschen so eine Glückssache. Ich weiß, viele Kunden lassen auch oft teils oder teilweise unerlaubte Sachen drin und sagen dann hinterher, ja, fällt sowieso nicht auf. Das ist im Endeffekt wie am Flughafen auch. Am Flughafen, wenn da 100 Leute mit ihrem Koffer am Zoll vorbeilaufen, dann laufen da bestimmt 95 Leute problemlos dran vorbei und hatten, weiß ich was, alles im Koffer drin. Und Einzelne werden rausgewunken und kontrolliert. Und so ist es halt in der Schiffsfahrt auch. Also es werden nicht alle kontrolliert, aber es werden immer Einzelne genauer kontrolliert. Und man weiß natürlich nie, zu welchen man davon zählt. Deswegen sollte man sich möglichst genau an die Regularien halten. Weil wir hatten wirklich schon Einzelfälle, wo dann halt Fahrzeuge nicht verschifft wurden, weil einfach unerlaubte Sachen dann gefunden wurden. Zum Beispiel halt einfach volle Gasflaschen oder sowas.
Und ich vermute, dass ich dann eben auch als Kunde auf dem Schaden sitzen bleibe, weil ich ihn ja selber verantwortet habe und ihr dann nicht sagt, ja komm, wir bezahlen das für dich, oder? Also
ja, im Endeffekt die Kosten, die Reederei berechnet dann meistens keine großen Extrakosten, sondern sagt einfach nur, okay, es kann halt nicht verschifft werden und entweder muss halt der Kunde nochmal zum Hafen kommen und das dann rausholen. Oder halt jemanden beauftragen im Hafen, der das rausholt. Und dann, wenn der Kunde natürlich extra nochmal nach Hamburg zum Beispiel fliegen muss, um das rauszuholen. Und dann hat er die Flugkosten am Bein. Dann kommt es vielleicht nicht mehr aufs gebuchte Schiff, sondern erst auf das Schiff eine Woche später. Dann ist er also eine Woche lang im Zielhafen vielleicht im Hotel, weil er auf das nächste Schiff warten muss, bis es ankommt. Das sind ja eigentlich gar keine Verschiffungskosten, die, sage ich mal, die Reederei in Rechnung stellt. Aber am Ende der Reisende ja trotzdem ausgibt.
Verstehe. Na, ich dachte, dass die Reederei vielleicht auch sagt, naja, wir haben den Platz für dich reserviert,
jetzt
fährst du nicht mit, da musst du schon irgendwie dafür bezahlen, vielleicht nicht so viel, aber ne, das war jetzt mein Gedanke. Aber klar, die Selbstkosten, die man hat, die sind natürlich je nachdem teilweise auch ziemlich hoch, je nachdem, wie deine Planung ist. Okay. Ja. Also wir sind hier auch nicht da genau, um irgendwelche Ausnahmen zu finden, sondern das sind die Regeln, nichts mit Gefahrgut. Und ihr werdet ja wahrscheinlich auch die Kunden, wenn sie sowas buchen, sehr genau informieren, was man alles mitnehmen darf und was nicht. Und wenn man sich daran hält, dann sollte das ja alles relativ entspannt ablaufen.
Genau, also die Kunden kriegen von uns bei der Buchungsbestätigung so eine richtige Liste, was alles drin sein darf, was nicht drin sein darf. Also das kriegen die Kunden von uns ganz genau, auch Tipps, wie man das Fahrzeug vorbereiten kann. Also wir geben zum Beispiel auch als Tipp, dass man zum Beispiel den Fahrersitz abdeckt mit so einer Malerfolie oder einem alten Laken. Einfach weil wir schon Einzelfälle hätten, wo zum Beispiel einfach ein Hafenmitarbeiter einen Ölfleck oder so an der Hose hatte von irgendeinem Baustellenfahrzeug. Und wenn er sich dann auf die hellbeigen Fahrersitze setzt und da ein Fleck drauf ist, das wäre einfach ärgerlich. Deswegen geben wir da zum Beispiel auch solche Tipps weiter, wie man das einfach für sich selbst am besten vorbereiten kann.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Was sind denn noch so Dinge, die man am Wohnmobil vorbereiten sollte? Du hattest schon gesagt, also Gasflasche muss leer sein. Darf die Batterie angeklemmt bleiben oder muss sie abgeklemmt werden zum Beispiel, wenn ich eine festverbaute habe?
Nee, die Batterie kann einfach anbleiben. Das ist normal. Kein Problem. Genau.
Was ist mit dem normalen Tank, also Treibstofftank?
Genau, also in der Theorie wäre ja Treibstoff auch eigentlich Gefahrengut. Deswegen dürfen zum Beispiel keine Ersatzkanister gefüllte mit verschifft werden. Aber ohne Treibstoff fährt so ein Fahrzeug ja nicht. Deswegen ist es generell so bei Verschiffungen von Fahrzeugen, dass der Tank voll sein darf, aber nicht komplett voll, sondern man sagt in der Regel so circa ein Drittel bis ein Viertel sollte der Tank so grob gefüllt sein. Wenn der Tank ein bisschen voller oder leerer ist, ist das auch kein Problem. Man muss jetzt nur nicht halt unbedingt, sage ich mal, am Tag vor Abfahrt nochmal voll tanken für die Verschiffung. Das haben die eigentlich ungern gesehen, macht aber in der Regel auch wenig Sinn, weil meistens ist der Sprit in Nordamerika sowieso deutlich günstiger als hier. Von daher, das ist mehr eine Richtlinie.
Und bei den Beschränkungen hattest du ja schon gesagt, also größentechnisch gibt es keine Beschränkungen, die ein Wohnmobil jemals erreichen würde. Das Gleiche gilt wahrscheinlich dann auch für Gewichtsbeschränkungen, oder?
Genau, also Gewicht haben die auch gar keine Probleme. Ich glaube, die haben eine Beschränkung von, 200 Tonnen. Das werden wir auch niemals erreichen.
Schaffen wir nicht.
Generell gilt natürlich, das, was im Kfz-Schein steht, als maximal zulässiges Gesamtgewicht sollte möglichst nicht zu weit überschritten werden. Normalerweise haben die Reedereien, so eine grobe Toleranz von circa 10%. Wir hatten ein einziges Mal in all den Jahren einen Franzosen, der ein Fahrzeug mit einer 3,5 Zulassung mit fast 5 Tonnen angeliefert hat. Und da hat dann der Hafen gesagt, es wäre massiv überlastet und da müsste was rausgeholt werden. Aber so dürfte man ja auch eigentlich auf den Straßen dann gar nicht fahren, sagen wir so rum. Mhm. Aber normalerweise, das zulässige Gesamtgewicht plus 10% Toleranz darf das Fahrzeug wiegen.
Und ich springe noch mal ein bisschen zurück. Wir hatten vorhin schon über die Häfen und über die möglichen Routen gesprochen. Vielleicht kommen wir da nachher auch noch mal ein bisschen genauer dazu, weil ich möchte natürlich auch wissen, wo du schon überall warst. Gibt es denn auch die Möglichkeit, über euch einen anderen Ankunfts- als Abfahrtshafen zu wählen? Also ich verschiffe zum Beispiel nach Halifax in Kanada macht dann einen Teil der Panamericana oder vielleicht sogar die ganze und verschifft dann von Argentinien wieder zurück nach Hamburg zum Beispiel. Funktioniert das auch oder muss es immer derselbe Hafen sein?
Das funktioniert natürlich auch und wird auch sehr viel genutzt. Also es ist gar kein Problem, weil generell ist es so, eine Verschiffung ist ja, auch wenn wir es als touristische Leistung nutzen, für die Reederei ist es einfach ein Warentransport, wie wenn man mit der Post, sage ich mal, ein Paket verschickt. Das heißt, man bucht nur die One-Way-Verschiffung irgendwohin auf der Welt und die Reederei interessiert überhaupt gar nicht, ob man jemals zurückkommen will. Und viele Kunden machen das durchaus so, dass sie zum Beispiel in Nordamerika beginnen, fahren dann USA, Kanada, Mittelamerika, gehen dann über den Darien Gap nochmal mit einer kleinen Verschiffung und kommen dann später von Argentinien wieder zurück nach Europa. Das machen wir sehr regelmäßig und das ist auch gar kein Problem. Generell ist auch die Rückverschiffung die Schiffe deutlich leerer als hin. Das heißt, es wird einfach weniger exportiert, zum Beispiel aus USA nach Europa als andersrum an Neufahrzeugen. Deswegen kriegt man da auch deutlich kurzfristiger Platz auf den Schiffen und die Reisenden können sich eigentlich treiben lassen und schreiben uns in der Regel, ich sag mal, 2 Wochen bis 3 Monate, bevor sie zurück wollen, einfach an und sagen, okay, so langsam neigt sich unsere Reise dem Ende. Wir sind jetzt aber nicht mehr in Kanada, sondern sind jetzt gerade in Panama und würden jetzt gerne in 4 Wochen von Panama aus zurück verschiffen oder sowas. Also das ist eigentlich die Regel, sage ich mal fast. Man darf natürlich vom selben Hafen zurück verschiffen, aber man ist da keineswegs gebunden.
Das ist ja toll, dann bleibt man ja super flexibel, auch was die Rückreise angeht, weil das ist auch nochmal so ein Punkt, wir Camperinnen und Camper und Wohnmobilreisenden neigen ja auch gerne mal dazu, Touren etwas auszudehnen über das geplante Maß hinaus. Okay, also das ist bei euch dann auch möglich, sehr gut.
Und wirkt sich, dass die Schiffe leere sind auf der Rückreise auch auf den Preis aus oder sind die quasi fest, weil das so ist?
Nee, also es ist wirklich auch so, dass die Rückreise bei fast allen Destinationen günstiger ist als die Hinreise, einfach weil die Schiffe leerer sind. Mhm. Gerade in den letzten 1,5 Jahren sind die Preise leider deutlich gestiegen, einfach weil die Schiffe so extrem voll sind. Das liegt einfach daran, dass während Corona die Hersteller Lieferprobleme hatten. Die hatten Chipmangel, dann hatten die Kabelstränge aus der Ukraine, die nicht da waren und konnten halt viele Aufträge gar nicht ausliefern. Das hat sich jetzt in den letzten 1,5 Jahren ja gebessert. Was aber natürlich zur Folge hat, dass die Ro-Ro-Schiffe unheimlich voll sind mit Neufahrzeugen und wir deswegen halt höhere Preise von den Reedereien leider bekommen, weil der Platz weniger ist. Und das ist zurück nicht der Fall. Deswegen sind da die Preise auch immer noch günstiger als hin.
Das heißt also auch, dass die Preise, die Ro-Ro sozusagen aufrufen, nicht sich gleich entwickeln wie die Preise für normale Containerfracht, weil wiederum eigentlich die Ro-Ro-Preise an der Containerfracht hängen und demzufolge wahrscheinlich einfach sehr, sehr, also zum Teil nicht alles, aber wahrscheinlich dann sehr, sehr nachgelagert sozusagen auf Ups und Downs reagieren. Also das heißt, man kann jetzt nicht einfach mal schnell die Containerpreise sich angucken. Die sind ja mittlerweile wieder ganz okay, so auf dem Stand von vor Corona, nicht ganz, aber ungefähr. Und ihr hängt dann quasi aber ganz woanders drin, weil es eigentlich ein ganz anderer Markt ist und quasi auch ganz, ganz andere Dinge und Abhängigkeiten entstehen. Okay.
Genau, also es sind komplett andere Schiffe auch. Mhm. Und es entwickelt sich auch anders. Also zum Beispiel während Corona waren ja die Containerpreise extrem hoch. Mhm. Da waren die Ro-Ro-Preise weiterhin unten und waren ganz normal. Und die Ro-Ro-Preise haben sich jetzt eigentlich erst sozusagen mit dem entfallenden Lieferproblemen haben die sich eigentlich erst wieder entspannt, was heißt eigentlich nicht, weil es voller geworden ist. Ne? Also die Reedereien freuen sich natürlich, wir eigentlich nicht, weil wir mal lieber gerne Platz auf den Schiffen hätten. Niedrigere Preise, von daher ist das immer so ein bisschen hinterherhinken, sage ich mal. Also wir gehen eigentlich davon aus, dass in den nächsten Jahren auch die Ro-Ro-Preise wieder sinken werden, einfach weil irgendwann dieser Überhang abgearbeitet ist von den Herstellern. Und wenn dann einmal wieder weniger auf den Schiffen gebucht wird von den Herstellern, dann müssen die Reedereien auch irgendwann mit den Preisen wieder runtergehen, um dann halt das wieder attraktiver zu machen, auch für alle anderen zu buchen. Aber aktuell ist es eigentlich von den Reedereien mehr so, dass die zu viel Anfragen haben und das mit dem Preis, sage ich mal, einfach selektieren. Das ist leider so.
Klar.
Im freien Markt.
Das, was ihr anbietet an Verschiffung, ist aber eine reine Frachtverschiffung, ne? Also ich kann jetzt nicht, wenn ich mal Bock habe auf ein Abenteuer, nicht mich mit auf dem Schiff einbuchen und mit meinem Wohnmobil verreisen sozusagen.
Leider nicht mehr. Also früher konnte man das. Also vor Corona haben das auch nicht alle Reedereien angeboten, aber nach Südamerika, nach Uruguay konnte man mitreisen als Passagier und auch nach Kanada und nach USA konnte man als Passagier auf dem Schiff wirklich sich eine Kabine buchen und mitreisen. Seit Corona bieten das die Reedereien aber leider durchweg alle nicht mehr an, weil die einfach das Problem hatten, damals als Corona dann auftrat, hatten die ja Passagiere an Bord und hatten dann teilweise Probleme, dass die nicht mehr anlegen durften, weil ja die Passagiere dann an Bord waren. Und das hat dann, glaube ich, so, sage ich mal, ins Gedächtnis gebrannt, dass sie das leider immer noch nicht wieder anbieten. Wir hoffen, dass es irgendwann in Zukunft wiederkommen wird. Aber für die nächsten 1-2 Jahre hat es die Reederei leider schon ausgeschlossen, dass es erstmal kommen wird. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass es auf lange Sicht irgendwann wieder hoffentlich kommt.
Ist das denn spannend, auf so einem Fahrzeugtransporter mitzufahren? Ich meine, das ist ja keine 3-Tages-Fahrt. Wie lange ist so ein Schiff bis Halifax und bis Argentinien denn unterwegs?
Also bis nach Kanada von Hamburg ist das Schiff 2 Wochen unterwegs. Mhm. Von Hamburg bis nach Argentinien sind es ganze 4 Wochen. Also es ist schon wirklich einen langen Zeitraum. Ich muss sagen, ich persönlich hätte das, glaube ich, nicht gemacht. Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass einfach meine Urlaubszeit deutlich begrenzter ist als die von vielen Kunden von uns, die ja teilweise auch Rentner sind und einfach, sage ich mal, nicht mehr das Zeitproblem haben, einen Monat lang auf dem Schiff zu verbringen. Aber ich glaube, viele, auch jüngere Leute, die zum Beispiel das als in der Elternzeit nutzen, um ihr Fahrzeug zu verschiffen, um eine Reise zu machen oder sowas oder sich ein Sabbatjahr nehmen, die fliegen meistens auch in der Vergangenheit schon mehr, damit sie einfach mehr Reisezeitraum im Land selber haben, weil auf den Schiffen wirklich, also ich denke, es ist schon spannend, sowas mal zu machen, aber es gibt in der Regel kein Internet auf den Schiffen oder sonst irgendwas, auch kein Fernsehempfang, das heißt, man macht das ganz oldschool, dass man sich mit den anderen Reisenden unterhält. Es waren aber immer maximal 6 Passagierkabinen auf jedem Schiff. Das heißt, es konnten also maximal 12 Reisende plus Crew halt auf dem Schiff sein. Also gerade wenn man 4 Wochen unterwegs ist, ist dann natürlich, sage ich mal, der Stamm an Leuten, mit dem man sich unterhält, begrenzt. Aber auf der anderen Seite waren es natürlich fast alles Kunden von uns. Das heißt, man hatte zumindest die gleichen Themen. Also das ging schon. Also viele unserer Reisenden haben gesagt, auf dem Hinweg haben sie sich halt mit Reiseführern die durchgelesen, auf dem Rückweg Fotos sortiert. Das dauert ja auch immer Ewigkeiten, dann hat man mal die Zeit dazu. Aber leider ist es aktuell ja nicht mehr möglich. Aber vielleicht in der Zukunft wieder.
Also wir haben uns das mal angeguckt, einfach Interesse halber für unsere Mexiko-Reisen, um mal zu schauen, weil wir ja auch zwischendurch mit dem Gedanken eines Zweithundes gespielt haben und ich immer noch spiele und so weiter. Und da wird ja Fliegen dann auch immer komplizierter. Aber ich muss sagen, ich war wirklich erstaunt und erschrocken über die Preise, die da aufgerufen werden für Passagiermitnahme auf einem Frachter. Ich hätte mir das irgendwie, ja, also man kann es dann nachvollziehen, wenn man es einmal durchkalkuliert, aber ich habe irgendwie gedacht, das ist ganz günstig. Deswegen, also wir bleiben doch beim Fliegen, auch wegen der Zeitdauer. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass es für Leute interessant sein kann. Es ist halt eine ganz andere Art des Reisens, die man ja auch so nie macht eigentlich. Und für mich wäre das auch durchaus mal ein Abenteuer mit ganz viel Anti-Seekrankheitstabletten im Bauch wahrscheinlich.
Genau, also das muss man auch ganz klar dazu sagen, es ist halt kein Kreuzfahrtschiff, was dann ein bisschen im Mittelmeer fährt, sondern es sind ja wirklich Atlantiküberfahrten und die Ro-Ro-Schiffe sind nicht dafür ausgelegt für Passagiere und die fahren durchaus auch durch Gebiete, wo 8 bis 10 Meter hohe Wellen sind.
Oh Gott.
Ich meine, klar, der Kapitän weiß natürlich, wie er sowas nimmt, dass man nicht zu sehr schwankt und die haben auch Stabilisatoren, aber es ist schon eine ganz andere Hausnummer als, ich sag mal, eine Mittelmeerfähre.
Mhm. Deswegen also kein AIDA-Ersatz sozusagen.
Genau. Aber das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum wir unseren Kunden sagen, es muss immer alles seemäßig gestaut werden. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man Serpentinen fährt. Dann ist ja auch immer das Geschwanke hin und her. So ist es auf dem Schiff auch. Das heißt, wenn man Sachen ins Fahrzeug reintut, die sollten halt möglichst immer in den Schränken innen drin sein. Oder wenn man zum Beispiel Fahrräder hinten drauf hat, dass man die halt auch richtig festzurrt am Fahrradträger, einfach, dass nichts sich innen drin bewegen kann. Wenn man zum Beispiel eine Schublade hat, von der man schon weiß, wenn ich normalerweise Kurven fahre, die springt immer gerne mal raus, sowas zum Beispiel festbinden oder sowas, dass wenn so ein Schiff nicht 2 Wochen rüberfährt und immer hin und her schwankt, dass man einfach keine Beschädigung am Fahrzeug selber hat, ne?
Beim Thema Beschädigungen würde ich jetzt auch so auf eine meiner letzten Fragen kommen, die sich rein auf den Transport bezieht. Und zwar, brauche ich da irgendwelche speziellen Versicherungen für den Transport?
Ja, also die normale Kfz-Versicherung ist nicht gültig auf den Schiffen und eigentlich sogar schon in den Häfen nicht, weil sobald man hinterm Zoll ist, hat man ja so gesehen offiziell das Land schon verlassen, weil man dann hinter dem Zollgebiet ist. Wir bieten unseren Kunden immer eine Transportversicherung an. Ist dann das Fahrzeug versichert in beiden Häfen, also Abgabehafen und Abholungshafen, während des Be- und Entladens und die komplette Überfahrt. Das ist dann alles in einem mitversichert. Und sowohl das Fahrzeug ist dann versichert, als auch der Inhalt. Also wir versichern auch den Inhalt bis 15.000 Euro mit. Einfach, falls es etwas passieren sollte, entweder zum Beispiel am Fahrzeug selber. Also wir hatten zum Glück passiert sehr selten was bei den Schiffen, weil normalerweise werden ja Neufahrzeuge transportiert. Wenn da ein Schaden dran kommt, dann kann der Hersteller die schon nicht mehr als neu verkaufen. Das heißt, die Mitarbeiter im Hafen sind da schon wirklich sehr vorsichtig. Aber trotzdem kann es natürlich mal sein, dass zum Beispiel ein Seitenspiegel erwischt wird beim Rangieren aufs Schiff oder sonst was in die Richtung. Oder dass ein anderes Fahrzeug die Handbremse nicht angezogen hat und irgendwo ein Stück rollt oder sowas, das deckt die Transportversicherung auch ab, auch wenn zum Beispiel ein Schiff untergehen sollte, was toi 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 hoffentlich nicht passiert, aber wir haben es in den 25 Jahren halt einmal schon erlebt, dass es einen Brand auf einem Schiff gab und so ein Schiff untergegangen ist. Und da ist es halt wirklich so, die Reedereien haften halt überhaupt gar nicht für die Ware. Geht auch gar nicht, wenn man sich das mal im Kopf überlegt. Die Ware, der Preis ist ja nach Kubikmetern. So ein alter Polo, der 30 Jahre alt ist, kostet genauso viel wie ein neuer Porsche an Platz, den er auf dem Schiff wegnimmt. Da können die natürlich nicht den Wert mitversichern. Und das ist halt internationales Seerecht. Deswegen, wenn man keine Versicherung hat, bleibt man komplett auf den Kosten selbst sitzen, wenn irgendwas passieren sollte. Und diese Transportversicherungen, die erstatten aber halt den Schaden komplett. Und auch falls was passieren würde. Also ich meine, das ist auch immer so ein Thema, wo viele Leute natürlich drüber nachdenken, wenn sie verschiffen, wie ist das mit der Sicherheit von meinem Fahrzeug und natürlich auch von den Sachen, die ich im Fahrzeug drin lasse. Wir gehen mit dem Thema auch ganz offen um, weil es einfach ein Thema ist, was viele Leute bewegt. Man muss aber ganz klar sagen, es ist nicht ansatzweise so schlimm, wie es im Internet immer dargestellt wird. Das ist einfach der Grund, die Leute, die es vielleicht mal erwischt, die sind natürlich sehr frustriert und verärgert und schreiben natürlich am ehesten ins Internet rein. All diejenigen, denen nichts passiert, haben in der Regel keinen Grund, das öffentlich zu machen, dass nichts passiert ist. Also zum Beispiel gerade auf der Strecke nach Halifax und Baltimore, also nach USA und Kanada, kommen 99% der Fahrzeuge genauso auch mit Inhalt an, wie die Leute das abgegeben haben. Also da ist wirklich ganz, ganz wenig, was da auf der Strecke passiert, dass da geklaut wird. Also das ist wirklich was, was eher selten passiert auf der Strecke. Aber es gibt natürlich andere Strecken weltweit, wo es deutlich häufiger passieren kann. Da warnen wir dann aber auch vor. Zum Beispiel, ihr seid ja oft in Mexiko.
Ja, gerade auch.
Genau, ne? Also wir haben früher Mexiko gar nicht angeboten, weil das einfach berüchtigt dafür war, dass da auf der Strecke einfach sehr viel passiert ist. Aber jetzt ist es so gewesen, dass der Hafen vor einem Jahr von der Navy übernommen wurde in Veracruz. Das heißt, jetzt steht das Militär sozusagen für die Sicherheit im Hafen. Dadurch ist natürlich die Abwicklung an sich alles ein bisschen komplexer und komplizierter geworden, sage ich mal. Aber die Sicherheit ist dadurch deutlich höher gegangen. Also es ist immer noch keine hundertprozentige Garantie. Also das gibt es leider im Leben ja selten.
Und in Mexiko noch weniger.
Genau, aber an sich merkt man schon, dass es wirklich viel, viel seltener auch in Mexiko passiert, dass wirklich Sachen geklaut werden. Generell kann man auch selbst ein bisschen dafür natürlich tun. Ne? Man kann zum Beispiel alles, was an Wertsachen, würde ich persönlich nicht im Fahrzeug lassen. Also wenn geklaut wird, ist ganz oft, das Kunden uns berichten, ja, meine Kamera und mein Objektiv und mein Tablet wurden geklaut. Wo ich dann persönlich sage, wenn mein Fahrzeug, mein Wohnmobil vor unserer Haustür steht, dann lasse ich meine Kamera und mein Objektiv und mein Tablet nicht einfach drin liegen, wenn das jetzt 2 Wochen vor der Haustür steht. Ich weiß nicht, warum man das dann unbedingt im Fahrzeug lassen muss, wenn es halt 4 Wochen lang auf dem Weg nach Südamerika unterwegs ist. Sowas würde ich persönlich immer im Fluggepäck mitnehmen, auch Bargeld oder sowas. Das gehört einfach nicht ins Fahrzeug, wenn es da auf dem Schiff steht und das weckt natürlich auch Begierden dann für alle anderen. Das heißt, wenn vielleicht da irgendwo doch ein böser Mensch im Hafen ist und findet in einem Fahrzeug eine Spiegelreflexkamera mit 3 Objektiven, hat er wahrscheinlich einen Grund, mehr ins nächste Fahrzeug zu gehen. Findet er in den ersten 2 Fahrzeugen, wenn er selbst wenn er reinguckt und findet nur Unterwäsche und Töpfe und Pfannen und Bettzeug, dann lohnt sich ja nicht noch irgendwie seinen Job zu riskieren, um sich doch vielleicht nochmal irgendwo Zugang zu schaffen, ne? Also je mehr da die Community dafür auch ist, dass man nichts reintut, desto sicherer, glaube ich, auch für alle anderen später.
Jetzt hast du ja vorhin Preise genannt, so ein bisschen. Waren die schon mit Versicherung oder kommt die dann noch on top?
Die Preise sind nur die Verschiffung. Die Versicherung ist immer noch mal separat, weil es wollen ja nicht alle eine Versicherung. Das muss man dazu auch ganz sagen.
Es gibt wirklich Menschen, die das ohne Versicherung riskieren?
Ja, so 10%. Okay. Also 10% der Leute sagen, nee, ich vertraue darauf, dass alles gut geht und versichere das nicht. Und 90% der Leute sagen aber, okay, doch, wir wollen das versichern, dass das Fahrzeug auch sicher rüberkommt oder wenn was passiert ist, halt wir das erstattet bekommen. Wir haben 2 Möglichkeiten von Versicherung. Es gibt einmal eine One-Way-Versicherung. Die fängt bei 300 Euro an für einen Zeitwert bis 50.000 Euro plus Inhalt. Dann ist das Fahrzeug sozusagen in eine Richtung versichert, wenn man jetzt nur von hier nach Übersee halt einmal hin verschifft. Wir haben aber jetzt auch eine neue Möglichkeit. Da gibt es eine Versicherung, die versichert den kompletten Reisezeitraum, auch über mehrere Jahre. Da kann man zum Beispiel angeben, okay, wir wollen 3 Jahre lang reisen und zwar die komplette Panamericana. Und dann versichert diese Versicherung die Hinverschiffung, die Rückverschiffung, alle Zwischenverschiffungen, wenn man zum Beispiel die Darien Gap Verschiffung noch hat und alle Fähren, die man im kompletten Reisezeitraum benutzt. Also wenn man jetzt zum Beispiel nach Alaska noch eine Fähre nimmt oder sonst irgendwo halt noch eine Fährüberfahrt über den Titicacasee oder ich weiß nicht was, sich noch bucht, Patagonien und noch eine Fähre braucht, das wäre dann alles mitversichert. Mhm. Und die nehmen dann ab 600 Euro. Aber ist dann okay. Im Endeffekt der Preis, den man sowieso für hin und zurück zahlen würde, hätte aber gleichzeitig dann noch alle Fähren mit drin. Das ist eigentlich ein ganz gutes Angebot. Und es ist auch egal dann, von wo man zurückverschifft. Also man muss auch da nicht vom selben Hafen, sondern das ist auch einfach offen gelassen. Man muss nur angeben, welche Kontinente man sozusagen bereist. Also Nord- und Südamerika zum Beispiel.
Und der Preis hängt dann wahrscheinlich vom Zeitwert ab, wie bei der anderen Versicherung und von der Reisedauer, oder? Weil je länger die Reisedauer, je mehr Fährüberfahrten und so weiter, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert.
Also es hängt von dem Versicherungswert ab. Da nimmt die Versicherung mal den Zeitwert des Fahrzeugs. Den gibt man auch selber an, ohne irgendwie ein Gutachten einreichen zu müssen, sag ich mal. Also wenn man jetzt selber für sich sagt, okay, der ist 45.000 Euro wert, weil den habe ich vor ein paar Jahren für 60.000 gekauft und ich glaube, der ist jetzt noch 45.000 wert, dann reicht das der Versicherung. Die würden aber natürlich nur bis zu dem Wert dann auch zahlen, wenn Schaden passiert. Also wenn man dann sagt, okay, ich versichere jetzt 50.000, habe aber eigentlich einen Wert von 100.000, kriegt man natürlich nicht mehr als das, was man versichert hat im Schadensfall. Aber es ist halt kein Wertgutachten nötig. Die Versicherungsdauer spielt keine Rolle, auch nicht, wie weit die Verschiffung ist. Also egal, ob sie jetzt von England zum Beispiel nach Kanada ist, die Verschiffungsdauer nur eine Woche. Von Europa nach Südamerika 4 Wochen ist es komplett der gleiche Preis für die Versicherung, weil die an sich eigentlich auch bei sich drin haben, dass das Risiko ist im Endeffekt, für die das Hauptrisiko ist das B- und Entladen, dass da halt was passieren könnte. Das ist immer vorhanden, egal wie lang die Überfahrt ist. Und halt die Überfahrt, aber da die Rohschiffe sehr, sehr, sehr selten sinken, ist die Reiseüberfahrt für die eigentlich auch kein höheres Risiko. Also wie gesagt, wir machen das seit über 25 Jahren. Wir haben das in all den Jahren ein einziges Mal erlebt, dass es so einen Brand auf einem Schiff gegeben hat. Und ansonsten war da noch nie irgendwie was in die Richtung. Also von daher ist das ja anscheinend bei der Versicherung genauso, dass sie das so sehen.
Ja, total spannend. Jetzt haben wir den ganzen Transport, glaube ich, sehr intensiv abgearbeitet. Und ich guck mal, Sebastian, ein bisschen auf die Uhr. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt hier einen Cut machen und dass wir uns dann nochmal nächste Woche zu einer neuen Folge hören, zu Nummer 2, wo wir dann über, ich sag jetzt mal, Ankunft, in den Zielländern sprechen, wo wir auch über die nationalen Vorschriften und Bestimmungen sprechen, weil das jetzt nochmal so ein ganz eigener Themenblock ist, den würde ich ungern jetzt noch aufmachen. Seid ihr damit einverstanden?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, gerne.
Sehr gut, dann danke ich dir schon mal ganz herzlich, liebe Denise. Es war total interessant für mich. Das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich mich persönlich ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt habe und viele interessante Erkenntnisse gewonnen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns an derselben Stelle nächste Woche wieder hören.
Ja, sehr gerne. Bis nächste Woche.
Ja, und liebe Hörer und Hörerinnen, abonniert den Podcast, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Könnt ihr kostenlos da machen, wo ihr unseren Podcast hört. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.